Hallo, hier ist Bibletunes und eine weitere Episode der Staffel Fokus Israel mit Asaf Ze'evi. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu Fokus Israel. Hier ist der Podcast mit Asaf Ze'evi und Detlef Kühlein über aktuelle Entwicklungen, Einblicke hinter die Kulissen und Einzelschicksale aus Israel. Hallo Asaf, ich grüße dich ganz herzlich hier im Studio.
Hallo Detlef.
Wir haben einiges zu besprechen, Kalenderwoche 27 mittlerweile schon. Es ist Juli, das heißt auch Sommer in Israel. Es ist dort sehr heiß oder wie ist dort das Wetter? Hier regnet es ja die ganze Zeit, fast täglich. Ist das in Israel auch so?
Natürlich nicht. Es ist heiß, heiß, heiß.
Sehr heiß, oder? Ja. Das kann ich mir vorstellen. Und was bedeutet das für unsere Themen? Es geht heiß zu, natürlich an den Fronten, aber auch unser erstes Thema, Asaf, innenpolitisch. Die Orthodoxen gehen auf die Straße, war hier zu lesen und zu hören. Sie wollen nicht mitkämpfen, sie streiken. Was hörst du aus Israel?
Ja, das ist etwas verzerrt, wie du es eben geschildert hast. Lasst uns mal das etwas runterschrauben. So viele sind nicht auf die Straße gegangen. Das waren, wenn, dann kleine Demonstrationen am Rande. Sie stehen mehr unter Schock. Sie verdauen einen Gerichtsbeschluss, den es die Woche gegeben hat.
Das Gericht hat beschlossen, dass sie zum Militärdienst müssen, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Indirekt. Das oberste Gericht, es ist wirklich historisch, du kannst viele Superlative nehmen, historisch, dramatisch, pionierhaft, ein Meilenstein in Israels Staatsgeschichte, weil bis heute hat es kein Gesetz darüber gegeben. Es war immer eine Regelung, es gab verschiedene Verlängerungen, irgendwie dem Sicherheitsminister ein Mandat zu geben, dass er das verlängern kann, eine temporäre Entlassung, Entlastung, Verschiebung, verschiedene gewaschene Namen für eine Realität. Die Realität war, sie gehen nicht. Und das Gericht hat beschlossen, dass das Militär sie nicht mehr nicht einziehen darf, weil es kein Gesetz gibt. Keine Gesetzesgrundlage dafür gibt. Es braucht eine Gesetzesgrundlage.
Ich verstehe. Aber die gibt es jetzt?
Die gibt es noch nicht, weil selbst in dieser Koalition schaffen sie es nicht, unter einen Hut alle zu bringen. Der gemeinsame Nenner, bei dem kompromisshaft sich alle treffen können, ist nicht vorhanden. Und mehrere Personen, auch aus der rechten Regierung, die kommen selbst aus Militärkreisen und wollen da keine Hand zu geben, nicht unterstützen. Sie können nicht damit leben, dass sie für eine endgültige, legale Entlassung sorgen.
Okay, das heißt, das Ganze wird jetzt noch ein bisschen weiterlaufen. Wie schätzt du das denn persönlich ein? Was findest du denn? Sollen die Orthodoxen jetzt mitkämpfen oder nicht?
Also das Gericht hat beschlossen, dass das nicht weitergehen kann ohne eine Rechtsgrundlage. Das heißt erstmal das Parlament, die Knesset muss ein Gesetz entwerfen und durchsetzen. Und es kam als eine Antwort auf Anklagen mehrerer Organisationen. Und die, was sie dabei stört, die Organisation, wogegen sie klagen, ist Diskriminierung. Die Mehrheit wird diskriminiert, wenn eine relativ große Minderheit von 10-11% der Gesamtbevölkerung automatisch nicht eingezogen wird. Das ist eine Diskriminierung, eine ungleichmäßige Verteilung der Belastung. Und das ist ja nicht nur der Militärdienst. Dann, es ist auch der Reservedienst, der bis zum 40. oder 45. Lebensjahr sich weiter erstreckt, bis zu einem Monat im Jahr. Und es sollte neulich mehr werden. Wir haben ja drüber gesprochen. Ich persönlich finde, entweder sollten alle oder es sollte niemand. Eins von beiden ist okay. Man könnte auch eine Berufsarmee sich überlegen. Im Moment scheint es weniger sinnvoll zu sein mit den Sicherheitsbedürfnissen seit dem 7. Oktober und vermutlich auch für die nächsten Jahre. Und schon alleine, wenn das Militär die Auswahl der Besten haben möchte, dann sollten alle zumindest eingeladen werden und nachher kann das Militär entscheiden. Aber dass grundsätzlich wegen einer kulturellen, ethnokulturellen Zugehörigkeit eine Gruppe einfach gar nicht relevant ist, das finde ich problematisch. Der Gerichtsbeschluss ist eigentlich relativ kurz. Das sind nicht viele Worte, es sind nicht viele Details. Das Gericht sagt dem Militär nicht, ihr müsst das und das machen bis dann und dann, ihr müsst so und so viele. Nein, sie sagen, das Militär muss alle gleich behandeln. Die Rechtsberaterin der Regierung, das gibt es, so ein Amt, sie hat sofort schon, aber alles vorbereitet, weil es zu sehen war. Übrigens, alle Richter einmündig. Einstimmig, alles ohne Ausnahme. Das hat es auch fast nie gegeben in Israels Geschichte. Sie wusste schon, wie das ausgeht und sagte, gut, dass unmittelbar erwarten wir, dass 3000 Orthodoxe eingezogen werden. Und das ist eine Folge einer Vorbereitung. Das Militär hat schon nach intensivem Kontakt und Feldstudien mit Orthodoxen, hat schon eine Liste von 3000, die nichts dagegen hätten, bis sogar sie wären positiv dem gegenüber, die Individuen. Und damit wir die Größenordnung verstehen, Männer werden dreimal im Jahr ins Militär eingezogen. Es gibt dreimal im Jahr solche Einzugsverfahren. Und bei jedem Mal wären das so 12.000 bis 14.000 Orthodoxe. Wenn schon beim nächsten Mal jetzt in dem Sommer, spätestens im Herbst, 3.000 eingezogen werden sollten, das ist relativ schon ein spürbarer Anteil. Aber das soll schon innerhalb von einem Jahr verdoppelt werden.
Ich verstehe. Danke für deine Einschätzung. War es nicht auch so, dass kurz nach dem 7. Oktober sich viele Orthodoxe auch freiwillig sowieso gemeldet hatten? Ich meine, ich habe sowas in Erinnerung.
Ja, es war so eine Zeit lang, aber das ist ein Sonderprogramm gewesen. Ohne Altersbeschränkung oder fast ohne. Es geht auch deutlich über dem Dienstalter hinaus. Und die Jobs, die dann man bekäme, das sind, oder die Aufgaben, das ist nicht direkt, es ist schon Militär, aber mehr unterstützend, Logistik und der Umfang dieses Dienstes, das ist viel geringer in diesem Programm als die normale Wehrpflicht. Jetzt, das Militär ist schon vorbereitet. Es gibt ein paar orthodoxe Einheiten. Orthodox heißt, sie können nicht mit Frauen in Kontakt kommen. Sie müssen extra koschere Küche haben. Das normale Koscher reicht ihnen nicht. Sie brauchen ein extra Siegel und nochmal Koscher vom Koscher. Und das Militär hat etwas kapiert. Du kannst viel mehr Orthodoxe bekommen, freiwillig, dass sie wirklich ohne Widerstand kommen, weil sie verstehen schon den Bedarf und dass sich die Zeiten geändert haben seit dem 7. Oktober. Du kannst sie aber erst dann bekommen, wenn sie das Gefühl haben, nachher dürfen sie orthodox bleiben. Sie werden in ihr Leben zurückkehren und orthodox bleiben. Und das sind hier mal eine Brigade, dort mal eine kleinere Truppe, die werden ausgebaut bis hin zu ganzen Divisionen.
Okay, ja, das ist ein sensibles Thema. Vielen Dank für deinen Einblick, den du uns da gegeben hast, Asaf. Kommen wir also zu dem nächsten Thema, was du mir in der Vorbereitung reingereicht hast, Asaf. Da stand nur U-Boote und ich musste dich fragen, hä, was meinst du mit U-Booten? Und dann sagtest du, da kommt Deutschland ins Spiel, ThyssenKrupp, da war doch was. Asaf, nimm uns mit rein.
Lass uns eintauchen im wörtlichen Sinne.
Ja, genau, In die Tiefen des Meeres.
Die Woche hat eine staatliche Untersuchungskommission Warnbriefe rausgelassen an 5 hochrangige israelische Politiker oder aus Sicherheitsorganen. Unter diesen 5 ist auch Premierminister Benjamin Netanyahu, der ehemalige Verteidigungsminister Bogi Yaalon noch andere. Und sie haben die Materie mit mehreren hunderten Zeugen und tausenden von Dokumenten über etwas länger als 2 Jahre haben sie alles untersucht. Und man könnte diese Warnbriefe als Zwischenstand oder Zwischenentscheidungen, wichtige Signale einordnen. Die Kommission ist dazu verpflichtet, die Personen, gegen sie es Vorwürfe gibt, mit Hand und Fuß, wenn sie eine Basis haben, dann vorzuwarnen, damit sie ihre Anwälte einschalten können. Und zwar haben sie herausgefunden, beim Kauf von mehreren U-Booten und aber auch Schiffen, die Israel vor mehreren Jahren von ThyssenKrupp bestellt hat, hat wohl Netanyahu die üblichen Wege umgangen. Er ließ das nicht über das Verteidigungsministerium laufen, sondern nahm den Nationalen Sicherheitsrat, das gibt es in Israel, als seinen verlängerten Arm. Er hat Yossi Cohen war damals der Chef dieses Rates. Später ist er Chef des Mossad geworden und es ist ein zu Netanyahu nahestehender. Er hat ihn benutzt, um das Organ, was normalerweise für Käufe von sowas zuständig ist, nämlich eine Abteilung im Verteidigungsministerium, er hat es alternativ benutzt, hinter dem Rücken der Regierung, in einem chaotischen Weg, das mindestens Fragen aufwirft. Es war ohne Bedarf. Der Bedarf war nicht geklärt, dass Israel so und so viele Boote und so viele Schiffe braucht. Es war auch nicht mal mit Beratung. Der Premierminister normalerweise kennt die Bedürfnisse in dem Detail nicht. Das kennt selbst der Verteidigungsminister nicht. Da brauchst du wirklich aus der Marine die bestimmten Experten, die in ihrem Fach das durchblicken, die Bedrohungslage und die möglichen Antworten darauf. Aber da hat sich Netanyahu eingemischt. Er war so motiviert, das ausgerechnet von ThyssenKrupp zu kaufen, ohne lange über den Preis zu verhandeln. Das wurde auch noch kritisiert, dass wahrscheinlich mehrere Milliarden zu viel bezahlt wurden. Die Kommission benennt den Grund nicht. Vielleicht hat sie einen Verdacht, aber sie weiß nicht oder sie sagt jedenfalls nicht, warum er das angeblich gemacht hat. Die Anzahl der Schiffe, die die Regierung bestätigt hat, ist nicht die Anzahl, die am Ende gekauft wurde und auch nicht der Typ. Es wurden mehr und teurere Schiffe und nicht nur U-Boote gekauft. Und das Grün an Ägypten, ebenfalls solche U-Boote zu kaufen, was Israel freigeben musste, ist gekommen ohne eine ausführliche Beratung auf einem chaotischen Weg mit mehreren Kanälen. Letzten Endes war dieser Kauf eine Verletzung der Staatssicherheit in Israel gegen Regierungsbeschlüsse und gegen politische und wirtschaftliche Interessen Israels. Das sind schwere Vorwürfe. Aber nicht strafrechtlich strafbar.
Okay. Aber das ist ja verrückt. Also das, da kommen ja immer mehr. Es ist, man könnte auch sagen, typisch Netanyahu. Ja, wie ein U-Boot taucht er ab und macht einfach so in Eigenregie solche Dinge. Also das muss ja in Israel wieder ganz bitter aufstoßen, oder? Bei der Bevölkerung.
Ich sag mal, unter normalen Umständen in jedem Staat hätte man sich damit wochenlang, monatelang, manchmal Jahre beschäftigt. Das ist ein langer Prozess. In Israel kommen die Nachrichten und Entwicklungen so schnell, dass wir besonders jetzt in Zeiten von Krieg keine Zeit dafür haben. Kaum hat man sich ein Abend, zwei Abende damit beschäftigt in der Öffentlichkeit, im Fernsehen zum Beispiel, in den Zeitungen. Schon kommt die nächste große Nachricht und das ist ja fast vom Tisch.
Aber ich habe auch so den Eindruck, das ist jetzt spekulativ, aber dass Netanyahu diese Situation auch ein bisschen für sich ausnutzt. Beziehungsweise also, dass je länger dieser Krieg geht, desto mehr hat er auch, sag ich mal, diese Narrenfreiheit, unterm Radar vieles zu tun, was normalerweise gar nicht möglich wäre.
Das sind genau Vorwürfe, die Netanyahu-Gegner immer wieder ansprechen. Ich kann nicht darüber urteilen. Ich muss aber warnen, man darf und sollte nicht den Eindruck bekommen, das ist jetzt Netanyahus Krieg. Das ist es nicht. Das ist der Krieg von Israel, von allen. Nicht freiwillig gewählt, aufgezwungen, nicht gewollt. Ob man ihn besser mit einem anderen Premierminister schneller, besser beenden könnte, das sind gefährliche Spekulationen, unverantwortlich.
Danke für deine weise Einschätzung, Asaf. Das heißt, dieses Thema, da werden wir in den nächsten Wochen auch weiter hören, wie das Thema behandelt wird und was es dort für Updates gibt. Du hast den Krieg angesprochen. Lass uns mal an die Fronten gehen, Gaza und Norden. Ist es in Gaza ruhiger geworden oder scheint das nur so?
Das ist, ruhig ist relativ. Es ist etwas, die Flammen sind etwas kleiner. Das Militär hat die Woche die Regierung informiert, dass sie bis Ende Juli fertig sind. Das heißt, da sind die operativen Ziele ausgeschöpft und die Infrastruktur der Hamas-Armee zerschlagen. Der Plan ist, dass sie dann nur noch in der Netzarim-Achse, wir nennen das Netzarim-Achse, das ist der Korridor südlich von Gaza-Stadt zwischen dem israelischen Staatsgebiet und dem Mittelmeer. Dieser Korridor schneidet den Gazastreifen in zwei Teile und ermöglicht dann eine bessere Kontrolle. Da gibt es auch schon 6 Militärkasernen, zwar provisorisch, aber Kasernen, und dort bleiben sie. Die Woche habe ich auch einen Militärexperten, einen ehemaligen, selbst Militär hochrangig gehört. Er schätzt, dass in den mindestens nächsten 10 Jahren Israel als Armee in Bereitschaft zumindest im Gazastreifen bleibt. Also es wird nicht zu einem deklarierten Ende des Krieges in Gaza kommen, schon alleine, weil du damit die jegliche Möglichkeit, die Entführten wieder zu bekommen, vergräbst. Ja, das wird nicht gehen. Aber dass man überall die dritte Phase, ich erinnere dich und die Hörerinnen und Hörer daran, die dritte Phase des Krieges, das hatten wir schon in anderen Teilen des Gazastreifens relativ schnell erreicht. Von einem intensiven Kampf wird es zu einem Razzienkampf bei Bedarf, punktuell. Das heißt rein und wieder raus. Und das wird Ende Juli der Fall sein im gesamten Gazastreifen mit nur noch wenigen Soldaten. Israel arbeitet daran, den Grenzübergang Rafah zu verlegen. Die Ägypter möchten nicht, dass Israel auf der Gaza-Seite sitzt und sie damit kooperieren. Das macht sie zu Kooperateuren oder Akzeptierenden der israelischen Militärpräsenz in Gaza. Das können sie sich nicht erlauben. Darum wird der Grenzübergang, so wie es aussieht, verlegt ins Dreiländereck. Da, wo israelisches Staatsgebiet ist, das ist nur 3 oder 3,5 Kilometer vom jetzigen Punkt entfernt. Dort gibt es schon einen Grenzübergang, das heißt Kerem Shalom, und damit können wahrscheinlich alle leben. Da ist gefragt, ob es ruhiger ist. Gestern, einen Tag bevor wir aufgenommen haben, kamen 20 Raketen wieder aus Khan Yunis auf israelisches Gebiet. Das ist ungewöhnlich, hatten wir schon sehr lange nicht. Und innerhalb von wenigen Stunden bekam die Bevölkerung die Aufforderung, das Gebiet zu verlassen. In den kommenden Stunden gibt es dort wieder eine größere Aktion. Das heißt, für sie ist es nicht ruhiger geworden, aber es ist nicht mehr flächendeckend und überall.
Aber genau. Dieses Beispiel zeigt eben, du sprachst davon, die Infrastruktur wird zerschlagen. Aber es flammt doch immer mal wieder auf. Irgendwo gibt es dann doch noch Raketenstellungen und auch Munition.
Das wird es wahrscheinlich immer geben. Das versuchen sie genauso in Jenin und bei Tulkarem, also im Westjordanland, in Samarien, im Nordsamarien, versuchen sie genauso aufzubauen mit Werkstätten für Raketen, für Sprengstoff, für provisorische Schusswaffen. Aber dagegen muss Israel ständig gehen. Es wird gerne verglichen mit Rasenmähen. Du musst einfach immer wieder, wenn etwas zu hoch kommt, mähen. Das wird kein Ende haben. Also die nächsten 10 Jahre, darum wird Israel mit seiner Armee im Gazastreifen punktuell bleiben, so wie im Modell vom Westjordanland auch. Dazu versucht die Armee wieder mit lokalen bedeutenden Familien in Gazastreifen in Enklaven zu arbeiten. Es geht darum, wer verteilt die Hilfsgüter. Letzten Endes ist das Symbol dafür, im Praktischen, wer im Gazastreifen das Sagen hat. Wenn die Essensverteilung weiterhin über Hamas-Leute läuft, ist die Hamas immer noch im Bild. Und da versucht man eine Alternative zu schaffen. 2 letzte Versuche gingen nicht. Diese Familienmitglieder wurden entweder ermordet oder brutal angegriffen. Aber diesmal versucht das Militär in so Blasen, die komplett rein sind von Hamas-Leuten, das heißt hermetisch verschlossen durch israelische Soldaten an den Seiten. Dort sollten dann diese palästinensischen Gaza-Familien die Lebensmittel und Hilfsgüter verteilen. Mal schauen, ob das funktioniert. Und ein letzter Punkt, die Woche hat auch noch die IPC, das ist eine Dachorganisation von der UNO, von europäischen und amerikanischen Agenturen und von internationalen Hilfswerken. Die Daten von der IPC waren sehr beunruhigend, als sie veröffentlicht hat, es droht Hungersnot in Gaza. Die Woche hat die ihren Bericht korrigiert. Es befindet sich keine Zeichen für Hunger. Also es gibt keinen Hunger im Gazastreifen. Die Frage ist, was machen Medien damit? Manche schreiben groß, und ich meine jetzt deutschsprachige, die ich verfolgt habe, manche machen aus dieser Info akute Bedrohung immer noch da, und andere schreiben doch kein Hunger. Ja, das kannst du unterschiedlich betiteln natürlich.
Ah, das ist interessant. Vielen Dank, Asaf, für den Einblick Gazastreifen. Das heißt, wir werden bis Ende Juli dann sehen, wie die Dinge voranschreiten. Viel intensiver geht es an der Grenze zum Norden zu und her. Kommen wir mal zu diesem großen Thema. Wie ist die Lage dort? Es war jetzt in den deutschen Nachrichten zu hören und zu lesen, dass amerikanische Fluggesellschaften bereits ihre Flüge nach Beirut und von Beirut eingestellt haben. Das sind erste Anzeichen für Bedrohung.
Ja, aber auch Annalena Baerbock nach ihrem Nahostbesuch hat ja auch das deutsche Auswärtige Amt eine Anordnung gegeben, den Libanon sofort zu verlassen. Also es ist sehr ratsam bis sogar akuter, und eine Reihe von Staaten haben das gemacht. In Israel hat man sich schon auch in der Öffentlichkeit gefragt, was wissen Sie, was wir nicht wissen? Das sind alles Anzeichen dafür. Die Vorbereitung auf einen umfassenden Krieg im Norden, im Libanon, die laufen auch auf israelischer Seite auf Hochtouren. Krankenhäuser zum Beispiel haben ihre stationär schwereren Fälle vom Norden verlagert. Sie sind ins Landeszentrum gefahren worden. Jetzt nicht komplett alle, also nicht Hunderte, sondern Dutzende, aber das zeigt Vorbereitungen. Sie brauchen Betten. Sie haben Aufnahmestationen in Tiefgaragen eingerichtet, wie in der Corona-Zeit. Das hatten wir in Israel in der Corona-Zeit. Das wird sich jetzt, es wiederholt sich wegen einem sichtbaren möglichen oder sogar wahrscheinlichen Bedarf, der kommen wird. Generatoren verstärkt, überprüft und das Zeitfenster, das wir im Zusammenhang mit Gaza benannt haben, Ende Juli, das ist da entscheidend. Wenn etwas kommt, dann ist es Ende Juli. So ist das, zumindest kursiert das. Auch die Hisbollah hatte die letzten Tage Eilsitzungen. Sie überlegen sich, was machen wir, wenn Israel in Gaza fertig ist? Wenn überall der extensive Krieg, die Kriegsphase beginnt und der intensive vorbei ist, bleiben sie dabei, dass sie sagen, gut, wir haben den Krieg unterstützt als unterstützende Front, das ist die Hisbollah-Formulierung, hören wir mit dem Beschuss an der Grenze auf oder nicht? Und wenn sie nicht aufhören, dann wird Israel wohl mit einem Krieg, mit auch einer Bodenoffensive beginnen dort und sie rechnen, ich habe aus der Hisbollah nahestehenden Zeitung El Manar im Libanon gelesen, die dritte oder vierte Juliwoche, da rechnen sie damit. Aber es liegt in ihrer Hand, je nachdem, wie sie sich entscheiden. Und der Iran hat sich auch noch gemeldet, also das Säbelrasseln nimmt wieder zu, während die Amerikaner ihre Kriegsschiffe ins Mittelmeer wieder gebracht haben, als Abschreckungsverstärkung, sagen die Iraner, die haben die Woche ganz klar gesagt, wenn Israel gegen die Hisbollah im Libanon angeht, eröffnen sie einen Vernichtungskrieg gegen die Israelis.
Ja, das habe ich auch gelesen, ja. Mhm. Das heißt, also du sagst dritte, vierte Juliwoche, das ist dann bald, das spitzt sich wirklich zu. Aber es ist ja, wir haben schon oft drüber gesprochen, es ist ja auch kein Zustand mehr. Also man kann dort in diesem Gürtel im Norden nicht leben. Es sind tägliche Raketenangriffe. Es war auch von Drohnenangriffen jetzt schon zu lesen, auch auf israelische Stellungen mit Toten. Also es nimmt wirklich zu und es spitzt sich zu. Das kann man nicht anders sagen.
Genau damit hat unser Einzelschicksal von heute zu tun. Racheli Hirschko ist mit ihrer Familie aus Kibbutz Yiftach, das ist ganz unmittelbar an der Grenze zum Libanon, ein paar Meter entfernt, evakuiert worden. Am 8., 9., 10. Oktober sind diese Ortschaften evakuiert worden. Sie ist auch unter anderem mit ihrem Sohn Gal gegangen. Sie bekamen ein Zimmer in Ginosar. Das kennst du, Detlef. Wir haben dort mehrfach schon übernachtet in Kibbutz Ginosar. Am See Genezareth direkt.
Ah, ja, wunderschön.
Es mag dort wunderschön sein, aber Gal, der Sohn, hat gesagt, das ist kein Zuhause. Also ein Hotel, so schön es sein kann, er hält das nicht lange aus. Und er ist ins Militär gegangen, ist eingezogen und in Gaza-Streifen gedient im Krieg. Die Mutter wollte nicht, dass er geht. Sie hat sogar gefragt, kannst du nicht mal? Und er sagte, du wirst es nicht verstehen, ich muss. Ohne Drama, halte durch. Und er ist gefallen im Krieg. Und die Beerdigung, da war die Frage, ja, wo sollen sie ihn beerdigen? Und für die Mutter, für Racheli, war das keine Frage. Sie wollte im Kibbutz Yiftach, im Kibbutzfriedhof. Nur es ging nur mit Kommandobegleitung, nur im Dunkeln. Das ist ja Sperrgebiet seit Oktober. Der Friedhof ist am Ortsrand und mit den Augen vom libanesischen Staatsgebiet sichtbar. ohne Schutz. Da sind nur wenige Bäume. Ansonsten kannst du den Friedhof sehen. Du kannst da, wenn du mit dem Auto ankommst, dann weißt du, du bist eine Tontaube. Und sie hat kaum etwas gesehen, sagt sie. Und sie ist mehrere Male nachher gekommen zum Grab. Das Einzige, was sie im Leben will, ist da am Grab sitzen, den ganzen Tag. Aber sie darf nicht. Es geht nur mit Begleitung. Und sie sagte, er kam vor uns heim. Es ist alles, das Grab ist alles, was mir übrig geblieben ist, sagt sie. Sie hat Angst, dass selbst das im Krieg verbrennt.
Puh, das ist wieder so ein Einzelschicksal, was es persönlich macht, was es auf die persönliche Ebene bringt. Und in einem Krieg wie diesen gibt es diese Einzelschicksale zuhauf, auf beiden Seiten, das wissen wir. Aber vielen Dank, Asaf, dass du uns in diese persönliche Geschichte, die sehr nahe geht, mit hineingenommen hast. Ich bin gespannt, ob wir im Herbst unsere Bildungs- und Solidaritätsreise machen können, ob die Situation es zulässt und ob wir an den vielen Orten, von denen du berichtet hast, vorbeikommen werden, besuchen können, um dort Begegnung zu schaffen in jeder Hinsicht. Vielen Dank, Asaf, für das heutige Update für diese Woche. Wir melden uns nächste Woche wieder mit einem Vertiefungsthema. Dürfen wir schon verraten, worum es gehen wird, Asaf?
Es sollte darüber gehen, was möchte der Iran?
Also, da wirst du top aktuell uns hineinnehmen in die Situation. Und das ist wichtig, denn der Iran spielt einfach die entscheidende Rolle. Wir verabschieden uns für heute. Das war Fokus Israel. Wir hören uns gerne nächste Woche wieder.